Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon bis 11:30 Daniel Heinrich. Guten Abend. Sie waren in Ihrem Element, die Liberalen, bei Ihrem Parteitag in Berlin an diesem Wochenende. Das Thema Wirtschaft, die Einzelheiten gleich. Vor Beginn, vor dem Hintergrund eines inzwischen entlassenen Mitarbeiters des AfD-Politikers, gleichzeitig Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, hat Justizminister Marco Buschmann, FDP, vor weiteren geheimdienstlichen Aktivitäten innerhalb der Parlamente gewarnt. Auch dazu gleich mehr. Und die USA haben der Ukraine weitere Waffenlieferungen zugesagt. Aus dem polnischen Außenministerium ist nun zu vernehmen, man hoffe, dass dies auch Bundeskanzler Olaf Scholz in der Frage der Taurus-Lieferung umstimmen könne. Die Einzelheiten gleich in dieser Sendung bis 11:30. Wir beginnen mit einem Blick auf Berlin, Kreuzberg, Event Location, Station. Gestern und heute fand dort der Bundesparteitag der FDP statt, obwohl die Umfragewerte der Partei nicht gut sind, die FDP weiter mit der Ampelkoalition fremdelt, in keiner schlechten Stimmung. Ann-Kathrin Büsker war für uns vor Ort.
Freie Demokraten streiten gerne und das taten sie zu Beginn des zweiten Tages ihres 75. Bundesparteitages ausführlich. Atomkraft, ja bitte. Dieser Antrag aus den Landesverbänden Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen war von Parteimitgliedern als vorrangig zu debattieren bestimmt worden. Und so forderte Thüringens Landesvorsitzender Thomas Kemmerich morgens um 9:15.
Es geht im Kern darum, den deutschen Sonderweg bei der Energieversorgung zu stoppen. Ziel muss es sein, allzeit verfügbare und kostengünstige Energie zu erzeugen. Das sichert uns Wachstum und Wohlstand für die nächste Zeit. Deshalb unsere Forderungen: bestehende Kernkraftwerke überprüfen, ob sie wieder betriebsfähig sind. Bau neuer Kernkraftwerke.
Mit Kernspaltungstechnologie, nicht mit Fusionstechnik. Letztere möglich zu machen, ist eigentlich das Ziel der Partei, so steht es im gestern beschlossenen Leitantrag. Dass ein Teil der Partei auch an der Kernspaltung festhalten will, es führte zu einer teils emotionalen Debatte.
Laut Auskunft der Kraftwerksbetreiber können die abgeschalteten Kernkraftwerke nicht mehr wirtschaftlich wieder aufgebaut werden und angeschaltet werden. Und selbst wenn man das dann mit hohem finanziellen Aufwand macht und dieser hohe finanzielle Aufwand wird vom Staat getragen werden müssen, dann haben wir Kernkraftwerke, die auf einer veralteten Technik von vor 40, 50 Jahren beruhen. Wollen wir das? Rechnet sich das?
Fragte die Delegierte Birgit Geier aus dem Landesverband Bayern. Und will die FDP dieses Zeichen vom Parteitag senden? Fragte der Bundestagsabgeordnete Reinhard Huben. Wollte sie nicht. Der Antrag wurde abgelehnt. Aus den Reihen der Delegierten wurden heute weitere Anträge zur Bürokratieabschaffung debattiert, außerdem erneut über die Rente diskutiert. Hierzu war der Leitantrag am gestrigen Abend noch einmal verschärft worden. Auf Antrag der jungen Liberalen gibt der Bundesparteitag der Bundestagsfraktion eine klare Aufgabe mit, dem Rentenpaket 2 in der jetzigen Form nicht zuzustimmen.
Immer weiter steigende Beiträge bei gleichzeitig viel zu kleinen Reformen, das ist einfach zu wenig. Dieses Rentenpaket, das kann mit der FDP so nicht beschlossen werden.
Hatte die Bundesvorsitzende der jungen Liberalen, Franziska Brandmann, in ihrer Rede erklärt. Die Fraktion nimmt hier einen konkreten Auftrag vom Parteitag mit, als ein Bestandteil der Wirtschaftswende. Auch das Thema Bürokratieabbau lag den Delegierten erkennbar am Herzen, auch wenn es sich weitaus weniger konkret in politischen Initiativen greifen lässt. Generalsekretär Bijan Dzirsarai unterstrich:
Die Diskussion darüber und das Kämpfen für die Durchsetzung der Lösungen beginnt dann erst jetzt.
Der Leitantrag sei kein Scheidungsantrag an die Ampelkoalition, hatte Dzirsarai gestern versichert. Dennoch äußerten einige Delegierte die klare Erwartung, dass die Punkte durchgesetzt werden. So etwa Florian Kuhl aus Bayern.
Wenn unsere 12 Punkte nicht umgesetzt werden können, wenn wir den Kurs dieses Landes sehenden Auges nicht in Richtung von Wachstum und Innovation verändern können, und wenn insbesondere die Grünen nicht bereit sind, ihre grassierende Realitätsverweigerung zu überwinden, dann können wir darauf nur eine Antwort geben, und zwar raus aus dieser Ampelkoalition, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde.
Die FDP hat an diesem Wochenende einen klaren wirtschaftsliberalen Kurs für sich festgelegt. Diesen jedoch auch in der Regierungsarbeit umzusetzen, wird die nächste Herausforderung. Und ob es gelingt, damit Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, wird sich im Europawahlkampf zeigen müssen.
Ann-Kathrin Büsker berichtete. Ein Hörtipp an dieser Stelle. Das Thema war auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach 7. Sie können den Kommentar in unserer Audiothek-App und unserer Homepage hören. Wir bleiben bei deutscher Innenpolitik. Für den Bundesjustizminister kein Einzelfall. Nach der Festnahme eines inzwischen entlassenen Mitarbeiters des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, wegen des Verdachts der Spionage für China, rechnet Marco Buschmann, FDP, mit weiteren Enttarnungen. Dietrich Karl-Meurer.
Nach den Spionagevorwürfen gegen den inzwischen entlassenen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah, befürchtet Bundesjustizminister Marco Buschmann, es könne sich nicht nur um einen Einzelfall handeln. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagt der FDP-Politiker, er wolle die laufenden Ermittlungen des Generalbundesanwalts und der Staatsanwaltschaften in den Ländern nicht gefährden. Generell müsse man aber davon ausgehen,
dass Deutschland natürlich in den Fokus autoritärer Mächte schon längst geraten ist, dass die sich auch geheimdienstlicher Mittel bedienen. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir auch in den nächsten Monaten noch weitere Enttarnungen vornehmen werden.
Vorwürfen aus den Reihen der AfD, es handle sich um eine Kampagne gegen die Partei, widerspricht Buschmann vehement.
Die Justiz richtet sich nicht nach irgendwelchen politischen Erwägungen, sondern wenn hier der Verdacht im Raum steht, dass für eine fremde Macht in Deutschland Agententätigkeit durchgeführt wird, ist das eine Straftat. Und bei solchen Spionagetätigkeiten ist der Generalbundesanwalt die zuständige Ermittlungsbehörde. Die entscheidet ausschließlich auf Basis von Recht und Gesetz.
Buschmann erläutert, wenn Haftbefehl erlassen wird und Untersuchungshaft angeordnet wird, dann muss es einen hohen Verdachtsgrad geben und die Gefahr bestehen, dass jemand untertaucht oder Beweise beiseite schaffen will. Das wird, so betont der Minister, von der Justiz unabhängig geprüft. Das sei keine politische Entscheidung.
Dietrich Karl-Meurer. Dass die Debatte um Maximilian Krah auf politischer Bühne sehr wohl weitergeht, konnte man auch heute Abend bei den Kollegen des ZDF sehen und hören. Der ehemalige AfD-Chef Jörg Meuthen hat sich dort zur Causa Krah, dessen Verbindungen zu China, geäußert.
Es ist mir ein Rätsel angesichts der Vorgeschichte, die Max Krah hatte im Europäischen Parlament, in seinem Abstimmungsverhalten, in der zweimaligen Suspendierung aus der Fraktion heraus, aus jeweils sehr guten Gründen, in seinen Grußbotschaften zum 70. Jahrestag der Besetzung Tibets, Grußbotschaften an die KP Chinas. Wie kann man da auf die Idee kommen, einen solchen Mann mit der Vorgeschichte und diesen Verdachtsmomenten, die immer im Raum standen, zum Spitzenkandidaten für die Europawahl machen?
Jörg Meuthen heute Abend im ZDF. Blick auf das politische Berlin. Auch am Wochenende gab es wieder Berichte, Russland, die Ukraine, gegenseitige Drohnenangriffe. Hinzu kommt, die USA haben der Ukraine weitere Waffenlieferungen zugesagt, was wiederum den polnischen Außenminister laut und öffentlich hoffen lässt, der deutsche Bundeskanzler würde sich in der Frage der Taurus-Lieferung umstimmen lassen können. Der Druck wächst also, Olaf Scholz bleibt jedoch bislang unnachgiebig. Über die Debatte im politischen Berlin berichtet Volker Fintermann.
Es ist eine Debatte, die Bundeskanzler Olaf Scholz nicht loslässt, zumal er auch mit Agnes Strack-Zimmermann von der FDP und Anton Hofreiter von den Grünen in den Reihen der Koalition zwei lautstarke Stimmen hat, die das immer wieder einfordern. Und die bekannt gewordene Lieferung amerikanischer Atacams-Raketen an die Ukraine, die mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometer durchaus auch strategische Ziele in Russland erreichen können, hat die Debatte über die ablehnende Haltung der Bundesregierung zur Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern wieder an Fahrt aufgenommen. So sagte der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, angesichts der Atacams-Lieferung der USA werde das Nein des Kanzlers zur Taurus-Lieferung immer unverständlicher. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an dem Taurus-System hätte längst beginnen können, kritisiert Heusgen. Und auch für den neuen polnischen Außenminister Sikorski ist die US-Ankündigung ein Signal, das in Deutschland nicht ohne Wirkung bleiben sollte. Er hoffe, so Sikorski gegenüber der Bild am Sonntag, dass Bundeskanzler Olaf Scholz doch noch seine Meinung ändere und der Ukraine die Marschflugkörper nicht länger verweigere. Olaf Scholz sollte sich durch die Ereignisse der letzten Tage zumindest ermutigt fühlen. Doch für den Bundeskanzler war es nie nur eine Frage der Reichweite und dem möglichen Beschuss von russischem Territorium, sondern immer auch die aus seiner Sicht notwendige deutsche Beteiligung bei der Zielprogrammierung der Marschflugkörper, die nur durch Angehörige der Bundeswehr erfolgen könne, weshalb er die Lieferung ablehnt. Erst gestern hatte das Olaf Scholz bei einem Bürgerdialog in Lüneburg erneut beteuert.
Es gibt Waffen, wo ich sage, die kann man liefern, Und es gibt Waffen, die kann man nur liefern, wenn man über alles, was damit gemacht wird, die Kontrolle behält. Taurus, das ist ein Marschflugkörper, der 500 Kilometer weit fliegen kann, wenn man das richtig macht. Und der ist auch effektiv und präzise. Da können wir direkt ein Wohnzimmer ansteuern. Das ist etwas, wo ich gesagt habe, das ist nur verantwortlich, wenn wir die Kontrolle über die Zielsteuerung behalten. Das dürfen wir aber nicht machen, weil wenn wir das täten, wären wir beteiligt an dem Krieg.
Und noch viel deutlicher wurde der Bundeskanzler beim gestrigen SPD-Auftakt zum Europawahlkampf in Hamburg.
Und denjenigen, die sich Sorgen machen, die Angst haben, denen sage ich, sie können sich darauf verlassen, dass egal, wie die Debatten jeweils laufen, der deutsche Bundeskanzler und die von mir geführte Regierung den Kurs der Besonnenheit, den Kurs abgewogen zu handeln, um Frieden und Sicherheit in Europa zu gewährleisten, nicht verlassen werden.
Ein Schlusswort für die Debatte dürfte auch dies nicht gewesen sein, aber zumindest eine klare Ansage des Bundeskanzlers. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte dagegen in der Nacht die westlichen Partner noch einmal zur weiteren Lieferung von Flugabwehrwaffen aufgerufen, um die verstärkten russischen Luftangriffe abwehren zu können. Ein weiteres Patriot-System aus Deutschland hatte die Bundesregierung erst jüngst zugesagt. Und Olaf Scholz hatte das mit der Aufforderung an die NATO-Partner verbunden, dies auch zu tun.
Volker Findheimer berichtete, bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland liegen Hunderttausende unerledigte Fälle. Nach Angaben des Deutschen Richterbundes ist die Zahl der offenen Verfahren deutlich angestiegen auf mehr als 906.000 Ende des vergangenen Jahres. Andreas Gerlach.
Es ist ein Anstieg um 25% innerhalb von 2 Jahren. Besonders in Hamburg hat sich die Lage verschlechtert. Die Zahl der offenen Fälle stieg dort um 70%. Hessen liegt mit einem Anstieg von 31% im Mittelfeld. Einziges Bundesland mit einer positiven Entwicklung, Sachsen-Anhalt. Dort schrumpfte der Aktenberg um knapp 10%, weil ein Ermittlungskomplex mit tausenden Betrugsfällen erledigt wurde. Und es kommen immer mehr Verfahren dazu. Bundesweit waren es 5,4 Millionen neue Fälle, so viele wie noch nie, sagt der Richterbund. Ein Grund, mehr Verfahren wegen Hass und Hetze im Internet.
Andreas Gerlach, es ist Stoff so unglaublich, dass er eigentlich nur für Filme taugt. Gewaltbereite Männer, Ex-Soldaten, eine Politikerin, vereint durch den Hass auf die staatliche Ordnung, die sich hunderte Waffen besorgen, Feindeslisten entwerfen, den Reichstag stürmen und die Bundesrepublik stürzen wollen. So lauten die Vorwürfe gegen die mutmaßlichen Reichsbürger um Heinrich Prinz, den Prinz Reuß. In wenigen Stunden müssen sie sich in Stuttgart vor Gericht verantworten. Holger Schmidt.
Es ist der erste von zunächst 3 Terrorprozessen gegen Mitglieder der sogenannten Gruppe Reuß, die im Jahr 2022 einen Staatsstreich geplant haben sollen. In diesem ersten Verfahren hat der Generalbundesanwalt 9 Männer vor dem Oberlandesgericht Stuttgart angeklagt. 8 von ihnen kommen aus Baden-Württemberg, einer aus Hessen. Sie sollen nicht nur Mitglieder in der terroristischen Vereinigung rund um Prinz Reuß gewesen sein, sondern maßgeblich auch sogenannte Heimatschutzkompanien aufgebaut haben, mit denen die Gruppe nach einem Umsturz ihre Macht sichern wollte, so die Anklage. Einem Mann aus Reutlingen wird zudem 2-facher Mordversuch vorgeworfen, weil er im März 2023 bei einer Durchsuchung seiner Wohnung auf die Polizei geschossen haben soll. Dieser erste Prozess in Stuttgart dürfte mehrere Monate, vielleicht sogar länger als ein Jahr dauern. In den kommenden Wochen beginnen an den Oberlandesgerichten Frankfurt am Main und München 2 weitere Verfahren gegen andere mutmaßliche Mitglieder. Insgesamt ist es eines der größten Staatsschutzverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik.
Holger Schmidt berichtet. Im italienischen Turin hat heute Abend das Treffen der G7-Länder zu Klimaschutzpolitik begonnen. Auf der Agenda gemeinsame Maßnahmen, um die aktuelle Klima-, Energie-, Umweltkrise in den Griff zu bekommen. Elisabeth Pongratz berichtet.
Italien hat gerade den Vorsitz der G7-Länder inne. Nach den Vorstellungen der Regierung wird das Thema Energie eine wichtige Rolle bei dem Treffen spielen. So wolle man geeignete Technologien ermitteln, um die Energiesicherheit zu garantieren und um eine saubere und nachhaltige Energieversorgung für die Entwicklungsländer zu gewährleisten. Ein besonderer Schwerpunkt liege auf dem afrikanischen Kontinent. Alle Strategien müssten im Einklang mit der Klimapolitik geschehen. So wird nach den Angaben Italiens die Ministerkonferenz darauf abzielen, in strategischen Sektoren bei der Verringerung der Emissionen einen Schritt vorwärts zu machen. Genannt werden etwa erneuerbare Energien. Auf der Agenda stehen außerdem Umweltfragen wie eine nachhaltige Produktion, der Schutz der biologischen Vielfalt und der Kampf gegen die Plastikverschmutzung. Am Abend kommen zunächst die Delegationen zusammen, ab Montag dann die Minister. Am Ende des 2-tägigen Treffens ist eine Abschlusserklärung geplant. Im Vorfeld hatten Experten die Klimaschutzpolitik der G7-Länder als unzureichend kritisiert. Wie es in einem Bericht der Berliner Denkfabrik Climate Analytics heißt, würde kein Land der Gruppe die anvisierte Verringerung der Treibhausgase bis 2030 erreichen, damit die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad begrenzt werden kann. Die Gruppe der 7 ist ein informeller Zusammenschluss von großen Industriestaaten. Neben Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und den USA ist auch die Europäische Union vertreten.
Das G7-Treffen zur Klimaschutzpolitik, Elisabeth Pongratz. Die Hoffnungen sind hoch. Bei dem Treffen mehrerer westlicher und arabischer Außenminister in Riad wird es morgen erneut um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg, die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der Hamas gehen. Auch US-Außenminister Antony Blinken, der auf dem Rückweg eines Besuchs in China nach Saudi-Arabien reist, wird vor Ort sein. Ebenso die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, ihre Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie sehr der aktuelle Konflikt im Nahen Osten auch Jüdinnen und Juden in Deutschland betrifft, das hat der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, bei uns im Programm im Interview der Woche deutlich gemacht. Er hat sich auch zur Wiederaufnahme der Zahlungen an UNRWA geäußert.
Man muss davon ausgehen, dass Mitarbeiter von UNRWA tatsächlich bei diesem Terrorakt aktiv beteiligt waren. Und ich mache mir Sorgen, dass diese finanziellen Mittel, die jetzt wieder gegeben werden, leider zum Teil zumindest nicht dazu verwendet werden, wozu sie verwendet werden sollten. Und ich mir auch da ernsthafte Sorgen mache, inwieweit auf diese Art und Weise indirekt auch wieder eine Aufrüstung im Gazastreifen für Hamas möglich sein kann.
Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Dieses können Sie in unserer Audiothek-App oder auf unserer Homepage hören. Dass die Gewalt im Nahen Osten die Gemüter weltweit höher schlagen lässt, lässt sich in diesen Tagen auch in den USA beobachten. An immer mehr Universitäten des Landes protestieren Studierende gegen den Krieg in Gaza. Viele der jungen Menschen nehmen dabei die Politik der Regierung, nehmen Präsident Joe Bidens Israel-Politik kritisch in den Blick. Charlotte Voss.
Demonstrierende hätten sich antisemitisch geäußert, hätten Bemerkungen gemacht, wie tötet die Juden, teilte die Northeastern-Universität zur Begründung der Räumung mit. Später ergänzte sie, das, was als Studentenprotest vor 2 Tagen begonnen hatte, sei von externen Anstiftern unterwandert worden. Von den 100 vorübergehend Festgenommenen sind inzwischen wieder viele auf freiem Fuß. Wer sich als Student der Bostoner Einrichtung ausweisen konnte, muss mit disziplinarischen, aber nicht mit juristischen Schritten rechnen. Diejenigen aber, die ihre Uni-Zugehörigkeit nicht nachweisen wollten oder konnten, wurden festgenommen. In den USA stehen viele Universitäten vor der Herausforderung, unter Wahrung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auf Beschwerden über Antisemitismus und Hassrede bei den Protesten zu reagieren und alle ihre Studenten zu schützen. Die Proteste ausgelöst und in den Fokus gerückt haben die Ereignisse an der Columbia-Universität in New York. Dort waren mehrere jüdische Studenten verbal oder auch körperlich angegangen worden. Außerdem sorgte die Räumung eines pro-palästinensischen Camps, bei der vorvergangene Woche mehr als 100 Menschen festgenommen worden waren, für Schlagzeilen. Das Camp existierte einen Tag später wieder. Einer seiner Anführer darf wegen eines bereits im Januar veröffentlichten Videos mit antisemitischen Äußerungen seit Freitagabend nicht mehr das Gelände der renommierten Columbia betreten. Deren Präsidentin will Stand jetzt keine zweite Räumung und setzt stattdessen auf Dialog.
Charlotte Voss berichtete. Wir blicken nach Westafrika. Junge Togolesen können sich an einen anderen Präsidenten gar nicht mehr erinnern. Seit dem Jahr 2005 hat Faure Gnassingbé das Amt inne. Zuvor hat dessen Vater den westafrikanischen Staat regiert. Wichtig ist die Wahl für ihn morgen trotzdem, denn das Land, direkter Nachbar des terrorgeplagten Burkina Faso, befindet sich nach einer umstrittenen Verfassungsreform in Aufruhr. Auch Europa schaut genau hin. Kai Küstner berichtet.
Mit Trommeln, Trompeten und viel Zuversicht zog die Partei des Präsidenten Faure Gnassingbé in den Wahlkampf. Gilt diese doch als eindeutige Favoritin auf den Sieg bei der Abstimmung. Schauen Sie, trotz des Regens sind die Menschen gekommen, erklärt dieser Wahlkämpfer für die Regierungspartei UNIR zufrieden. Aber vollkommen gelassen zurücklehnen kann sich der Präsident selbst nicht. Zwar wird über ihn nicht abgestimmt, doch ohne Mehrheit im Parlament droht dem 58-Jährigen ein empfindlicher Machtverlust. Nahost und sein Land befindet sich zudem in Aufruhr. Seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten regiert der überzeugte Junggeselle Faure Gnassingbé das westafrikanische Togo. Rechnet man noch die fast 40 Jahre hinzu, die davor sein zum Teil diktatorisch auftretender Vater die Macht innehatte, so lässt sich schwer leugnen, es ist eine echte Familiendynastie, die seit mehr als einem halben Jahrhundert die Geschicke des 8 Millionen Einwohnerlandes lenkt. Wenn jemand an die Macht kommt, nur weil er einen Namen trägt, weil er aus einer Familie stammt, wäre das schlimm für das Land, bekundete vor vielen Jahren Präsident Gnassingbé. Vorerst jedenfalls sieht es nicht so aus, als würde sich an den Machtverhältnissen rasch etwas ändern. Zwar hatte das Parlament vor kurzem eine Verfassungsänderung beschlossen, mit denen die Befugnisse des Präsidenten erheblich beschränkt werden, doch die Opposition ist trotzdem auf den Barrikaden. Am Ende, so ihr Vorwurf, würden auch diese Neuerungen, sozusagen durch die Hintertür, wieder die Macht von Faure Gnassingbé zementieren. Klar ist, behält seine Partei die Mehrheit in der Nationalversammlung, stärkt das auch ihn selbst. Der Langzeitpräsident, der einst in Paris und Washington studierte, gibt selten Interviews, sagte jedoch im Jahr 2020 der Nachrichtenagentur AFP:
Très honnêtement.
Ganz ehrlich, auf jeden Fall fühle ich mich nicht als Diktator oder so etwas. Deutschland, die Europäer und vor allem Frankreich als ehemalige Kolonialmacht schauen jedenfalls durchaus mit Interesse auf die Wahl in Togo. Vor allem, weil Länder in der Nachbarschaft wie Mali, Niger und Burkina Faso viele Verbindungen zu den Europäern gekappt hatten und sich stattdessen militärisch auf Russland verlassen. Togo hingegen hatte zuletzt seine Fühler eher in Richtung angelsächsischem Westen ausgestreckt, hatte sich in den USA um Geld für Entwicklungshilfe bemüht und war im Jahr 2022 dem britischen Commonwealth beigetreten. Im Küstenstaat Togo lebt fast die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Das Land müht sich, ein Einsickern des Terrorismus von Norden vom Nachbarn Burkina Faso zu verhindern. Es deutet vieles darauf hin, dass all dies noch eine ganze Weile das Problem von Faure Gnassingbé bleiben wird.
Kai Küstner berichtet, die Presseschau, Melina Reimann als Autorin, Katrin Degenhardt Sprecherin.
Die Freien Demokraten haben auf ihrem Bundesparteitag ein Programm beschlossen, mit dem das Wirtschaftswachstum belebt werden soll. Dazu schreibt die Südwestpresse aus Ulm. Ob das ausreicht, um die 5% Todeszone zu verlassen, bleibt abzuwarten. Vor allem in den drei ostdeutschen Bundesländern, wo in diesem Jahr Wahlen anstehen und Sozialpolitik traditionell eine größere Rolle spielt, könnte die monothematische Ausrichtung und der Ruf nach einem flexibleren Renteneintritt eher Stimmen kosten als bringen. Die Rheinzeitung aus Koblenz konstatiert, der Parteitagsbeschluss birgt für die FDP ein politisches Risiko. Setzt sie keinen oder zu wenige Punkte durch, hat sie in den Augen ihrer Anhänger versagt. Lindner aber kennt seine Koalitionspartner und ist ganz guten Mutes, Teile seines Programms in Verhandlungen mit SPD und Grünen tatsächlich durchzusetzen. Die Neue Osnabrücker Zeitung bemerkt, die wirtschaftliche Lage ist anders, als FDP-Chef Lindner sagt, nicht allein der Politik vorheriger Bundesregierungen geschuldet. Die Ampel hat entscheidenden Anteil daran, dass die Lage ist, wie sie ist. Die FDP hat die Wirtschaftspolitik nun viel zu spät für sich wiederentdeckt, aber besser spät als nie. Der Parteitag der AfD in Donaueschingen wurde von Vorwürfen gegen die beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl überschattet. Dass Delegierte und Parteiführung darauf nicht eingingen, kritisiert der Südkurier aus Konstanz. Stattdessen igeln sich Mitglieder und Parteiführung ein und üben sich in Selbstvergewisserung, dass das alles eine von Medien und politischen Konkurrenten gesteuerte Kampagne sei. Wie diese Partei gedenkt, einen Europawahlkampf mit dieser jämmerlich zur Schau gestellten Wähler und mit zwei unsichtbaren Kandidaten zu bestreiten, bleibt ein Geheimnis. Zum CSU-Parteitag schreibt der Münchner Merkur: Anders als die hüfttief im Spionage- und Bestechungssumpf steckende AfD muss die CSU ihren Europaspitzenkandidaten nicht wegsperren. Im Gegenteil, auch wegen ihres populären Listenführers Manfred Weber darf die kleine Unionsschwester mit einem so guten Europawahlresultat rechnen, dass manche in der Staatskanzlei schon fürchten, es könne das 37% Landtagswahlergebnis des amtierenden Parteichefs und Ministerpräsidenten überstrahlen.
CSU-Chef Söder liebäugelt wieder mit einer Neuauflage der Großen Koalition. Dazu schreibt die Passauer Neue Presse. Formal zielt Söder auf die Grünen. Sein Schuss trifft aber nicht zuletzt Friedrich Merz. Der CDU-Chef, der faktisch das Erstzugriffsrecht auf die Unionskanzlerkandidatur besitzt, hat bisher eine Koalition mit den Grünen als Option ganz bewusst nicht ausgeschlossen. Indem Söder nun einseitig eine Vorfestlegung auf die SPD betreibt und so sein Profil schärft, pflanzt er einen neuen Spaltkeim in das Rennen der Union um die Kanzlerschaft.
Die Presseschau. Autorin Melina Reimann, Sprecherin Katrin Degenhardt, am Mikrofon bis hierhin Daniel Heinrich. Gute Nacht, bis bald.